Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Veronika, grüß dich.
Christoph, ich weiß nicht, ob sie schon angekommen ist, aber ich habe ja gerade vorhin die Zauberfee, die Wunschfee bei dir vorbeigeschickt. Es ist nicht die Zahnfee, für die bist du schon zu alt, aber sie sollte mittlerweile angekommen sein, wenn sie dann klopft bei dir und dich fragt, welche drei Wünsche du erfüllt haben möchtest. Welche sind das denn?
Oh, das sind immer die Fragen, mit denen ich mich am schwersten tue. Was ist Ihr Lieblingsbuch? Was ist der wichtigste Gedanke? Die drei Wünsche. Also, alles, für alles ein bisschen mehr Zeit haben. Alles, was ich tue, etwas weniger aus der Geschwindigkeit, weil noch so viel wartet, zum Beispiel tun zu können, dann, also das wäre so der eine. Gibt es einen zweiten? Ich bin sehr gerne auf einer Insel im Mittelmeer und da fühle ich mich sehr wohl und da würde ich gerne am liebsten noch mehr Zeit verbringen, wenn meine ganzen Termine das zuließen. Ja.
Das war's schon. Du willst nicht die Welt retten oder irgend sowas?
Komm. Nee, ich glaube, das ist was sehr Konkretes. Natürlich wünscht man sich Frieden für die Welt und so weiter. Das ist schon alles. Aber mit allem in einem guten Einvernehmen zu stehen, was immer jetzt so kommt und auf mich zukommen wird, dem mit Gelassenheit zu begegnen und sich irgendwie zu finden, dass das Freude macht, dass das Erfüllung schenkt und so weiter. Da wäre ich sehr dankbar, wenn ich das erleben dürfte. Auch mit den Menschen, die ich liebe und um mich herum habe. Sowas, ja? Das wäre schon toll.
Ich wünsche es dir, Christoph. Aber ich habe schon geahnt, du bist leider hier nicht perfekt für diesen Einstieg geeignet, weil du schon sehr durchdachte Wünsche hast und jetzt nicht hier mit abstrusen Dingen daherkommst. Aber ich habe es eh gewusst. Also es geht hier heute um das Thema Wünsche, um Sehnsüchte, um so Traumvorstellungen, dem wollen wir uns ein bisschen hingeben. Wir sind noch mitten im Sommer. Da hat man, also vielleicht kennt das jemand, der zuhört, auch manchmal so Sehnsüchte, denen man vielleicht nachgeht, Sehnsuchtsorte, wo man auch gerne hin möchte. Es wäre schön, wenn ihr dann vielleicht auch jetzt gerade den Podcast dort hören könnt, wo ihr euch auch hingewünscht habt. Aber das Ganze hat natürlich einen Haken, die Sache mit den Wünschen und auch die Sache mit der Fee. Ich habe gelesen bei John Kabat-Zinn, das ist dieser Arzt aus Amerika, der diese ganze Achtsamkeitsbewegung hierher gebracht hat, die Tolles bewirkt hat, glaube ich, und der sehr viel kluge Dinge von sich gegeben hat. Der John Kabat-Zinn schreibt in einem seiner Bücher, macht darauf aufmerksam, dass so Märchengestalten, die so drei Wünsche erfüllt bekommen von so Feen, dass die oft in richtige Troubles geraten. Was darauf hindeutet, dass so Wunscherfüllung oft nicht das ist, was uns wirklich weiterbringt im Leben. Würdest du dem zustimmen, Christoph?
Puh. Also ich hänge jetzt ein bisschen, ob die Troubles, die da entstehen, mit der Erfüllung dieser Wünsche in Verbindung stehen und dass deshalb es gar nicht so ganz einfach ist, an das Ziel dieser Wünsche zu kommen, sondern man muss vorher erst Aufgaben erledigen und Schwierigkeiten überwinden. Meinst du das mit der Frage oder sagst du eher, die Schwierigkeiten, in die Menschen kommen, stehen dafür, dass die Wünsche quasi unrealistisch sind oder problematisch sind und dann endet das Ganze in Schwierigkeiten?
Ja, das kann man jetzt wahrscheinlich so und so sehen, aber jedenfalls so die Message ist ein bisschen, dass einfach nur, dass es meistens nicht funktioniert, wenn dir die Fee drei Möglichkeiten zur Verfügung stellt über deine Zukunft und irgendwas. Und wir wünschen uns dann, dass das alles so und so wird, wie wir es uns da jetzt wünschen. Ah. Und das ist dann meistens, läuft es irgendwie doch anders. Oder wenn sich auch diese Wünsche erfüllen, ist es dann oft gar nicht so toll, wie wir es uns zuerst so gedacht haben, als wir uns das gewünscht haben. Also es ist nicht so einfach und das Leben wird nicht gut, einfach nur, wenn sich so Wünsche erfüllen. Ich glaube, dahin soll es ein bisschen gehen. Ja. Sei es, weil man tatsächlich noch Dinge zu tun hat davor oder weil halt eben das, was man sich gewünscht hat, am Ende doch gar nicht als so toll herausstellt. Was es dann auch immer ist, jedenfalls so dieses mit dem Finger schnipsen, ist oft nicht das, was unser Leben dann wirklich so erfüllt und zufrieden macht.
Ja.
Ja. Wobei wir natürlich wenig Erfahrung haben mit so Wunscherfüllern. Ich weiß nicht, ob du tatsächlich so einer Fee jemals begegnet bist. Wahrscheinlich auch nicht. Also insofern. Aber ich gehe davon aus, dass du dem Thema oft begegnet bist. Wahrscheinlich in der Therapiepraxis. Ja. Menschen, die sich so Dinge wünschen und sich immer was wünschen und wünschen. Und ja.
Ja, da begegnet man ihm natürlich häufig. Und da begegnet man dann nicht nur dem Thema der Wünsche, sondern eigentlich viel mehr noch dem Thema der Wunschhaltung. Insofern müssten wir ein bisschen unterscheiden, was ist ein Wunsch und was ist eine Wunschhaltung. Ja, und der Wunsch, wenn man den Wunsch anschaut, dann ist er ja zunächst mal nicht zwingend an Realitätsbezüge gekoppelt. Also das soll heißen, ich kann mir alles wünschen. Unabhängig davon, ob das im Rahmen meiner Reichweite liegt oder nicht. Ja, und das ist natürlich manchmal ganz spannend, wenn man so Wünsche in sich entdeckt. Wie stark ist das vielleicht ein Spiegel von etwas, was man in der Realität in einer bestimmten Weise erlebt? Und so lassen sich dann vielleicht sogar auch bestimmte Wünsche plötzlich verstehen. Aber das Problem der Wünsche ist, also die Chance und gleichzeitig das Problem der Wünsche ist, dass sie Wirklichkeitsbezüge sprengen und dass sie nicht zwingend an Wirklichkeitsbezüge gekoppelt sind. Und das Zweite, was den Wunsch kennzeichnet, ist eine Haltung der Passivität. Ja, also wenn ich wünsche, ja, muss ich erstmal noch nichts tun. Ich kann mir das ja nur wünschen. Und das ist, glaube ich, das, was du eben meintest mit der Fee, ob die einem dann den Wunsch erfüllt oder ob man diesen Wunsch an die Fee richtet, aber es kommt nicht zurück. Also ich habe jedenfalls immer mal wieder bei so einem Wettspielen mitgemacht oder wo man dann so eingeladen wird, Gewinnspielen, das meinte ich, bei so Gewinnspielen mitgemacht. Und ich glaube, ich habe noch nie was, also unbedeutend, wenn dann, was gewonnen. Ja, da klickt man dann drauf und akzeptiert die Teilnahmebedingungen und hofft, dass man die Kreuzfahrt anschließend bekommt. Deswegen mache ich meistens nicht mit, aber manchmal wird man dann doch verführt, da drauf zu drücken. Und ich glaube, das ist so, das Wünschen kann sich auf irgendwas beziehen und gleichzeitig kann ich in Ruhe im Sessel sitzen bleiben. Und dann kann ich sagen, aber die Welt hat mir es nicht geschickt. Ja, und dadurch erleben sich Menschen, die stark in Wünschen leben, oft auch als Opfer ihres Umfeldes. Ja, man sehnt sich dann irgendwo hin, es entsteht so eine Wunschwelt dazu, aber im Grunde bleibt die Frage an die Eigenverantwortung offen. Ja, und deswegen, in der Regel wird der Wunsch also nicht erfüllt. Und wenn dieses, was wir ab und zu sicher alle kennen, jeder hat mal Wünsche, wenn sich das verfestigt, dann wird es zur Wunschhaltung. Dann ist das eine Haltung, mit der wir dem Leben begegnen, es möge so und so sein. Ein Mensch, ein Partner, eine Partnerin möge so und so sein. Kinder mögen so und so sein. Das möge jetzt passieren. So soll der Urlaub werden und so weiter. Ja? Und dann sind wir enttäuscht, wenn die Wirklichkeit nachher anders ist. Mhm.
Ich fand einfach schon mal ganz spannend, einmal den Unterschied zu machen zwischen Wünschen und Wollen und auch festzustellen, dass wir tatsächlich dieses Wort Wünschen oft für Dinge verwenden, die da eben nicht so ganz in der Realität sind. Mhm. Also wir wünschen uns, dass dann die Sonne scheint an dem und dem Tag und wie du gesagt hast, dann sind wir total enttäuscht und fühlen uns ungerecht behandelt, wenn dem nicht so ist und dann sind wir da das Opfer und dann ist alles furchtbar und der Tag ist eigentlich schon gelaufen, weil es wäre ja so wichtig, dass die Sonne scheint Aber es scheint halt nun mal nicht und ich kann auch nichts dran ändern und auch sonst niemand anderer auch. Und ich stelle so fest, oft verwenden wir tatsächlich das Wort eher bei so Dingen, die halt eben nicht in unserem Handlungsspielraum liegen. Und das finde ich schon mal interessant. Ja.
Ja.
Und ich glaube, da kann sich schon mal was kippen. Wir wollen das ja ein bisschen mehr beleuchten noch, woran das auch so liegt. Aber wenn ich das mal bemerke, dass ich so ständig ich wünsche mir das und ich wünsche mir das bin, dann, wie du sagst, bin ich wahrscheinlich in so einer Passivität drin und ständigen Enttäuschtheit oder auch Voraushoffnung, die aber ja dann auch wieder nichts mit Freude im Hier und Jetzt zu tun hat. Also das ist ein bisschen eine blöde Haltung.
Ja, ja, einerseits, ne? Wenn es eine Haltung ist, sowieso. Aber wenn ich meine Lanze für den Wunsch breche, ja, dann würde ich sagen, vielleicht verweist mich das, wonach ich mich da sehne und was mein Wunsch ist, vielleicht verweist mich das auf etwas, was in meinem Alltag zu kurz kommt. Und deswegen entsteht dieser Wunsch danach. Und insofern ist es manchmal schon spannend, so, also quasi nicht jetzt einfach nur zu sagen, naja, der Wunsch und die Wunschhaltung ist unreif und da bleibt der Mensch eben passiv. Das trifft auf die Wunschhaltung dann zu. Ja, und ganz schwierig wird's, wenn es darüber zur Anklage an die Welt führt. Also die Welt bietet mir nicht das, was ich eigentlich haben will. Ja, aber wenn ich andererseits mal so hinspüre, vielleicht steht der Wunsch auch für etwas, was in meinem Leben zu kurz kommt, was nicht gut zum Zuge kommt. Und deswegen taucht immer mal wieder der Wunsch auf. Und wenn vielleicht dieses, was da wichtig ist für mich, so gar nicht in meinem Leben Platz hat, dann bekommt es vielleicht so den Charakter der Sehnsucht. Das war ja das andere, der andere Begriff, um den wir uns noch kümmern wollen, ja. Also so, dass man im Grunde auch den Wunsch verstehen könnte als, ja, jemand hat mal gesagt, als Farbtupfer des Wollens. Ja, also dass darin sich ein Wert ankündigt. Im Wollen geht's ja mehr um den Wert, der für mich eine Bedeutung hat. Und im Wünschen ist das noch ein bisschen unklar, wie stark das schon eine Wertbezogenheit hat. Ja, und deswegen im Wollen bin ich bereit, die Verantwortung für die Realisation des Wertes zu übernehmen. Ja, und so kann ich vom Wünschen zum Wollen kommen. Das wäre ja was Gutes, dass ich sage, so, jetzt nehme ich den Wunsch in die Hand und tue was dafür, dass er Wirklichkeit wird. Das geht vielleicht jetzt nicht mit dem Wetter, ja, wobei auch daran arbeitet man, wie man die Wolken so beeinflusst, dass es nicht regnet, wenn man ein Großereignis hat und das braucht. Aber wir reden ja hier über anderes. Also dass im Grunde etwas, was mir deutlich wird, ich in die Hand nehme und dann vielleicht dafür Sorge trage, wie kriege ich das ins Leben. Aber dazu muss ich Verantwortung für das übernehmen, was mir wichtig ist. Und wenn man den Wunsch als Farbtupfer des Wollens versteht, also als Hinweis auf etwas Wertvolles, dann könnte ich mich ja mal um dieses Wertvolle kümmern, indem ich es mir überhaupt erstmal bewusst mache. Und Wert hat, das ist auf jeden Fall immer nur etwas, was Bezug zur Realität hat. Das ist der Unterschied zum Wunsch, der muss diesen Bezug nicht haben. Er kann ihn haben, muss ihn nicht haben. Ja? Und deswegen ist meistens der Wert ein bisschen kleiner als der Wunsch. Ja? Und dann kann ich gucken, wie realisiere ich den.
Also sprich, da ist auch etwas quasi gerade nicht ganz Reales in meinem Leben, aber ich kann es mir eventuell hereinholen oder vielleicht auf eine andere Art. Dieser Wunsch nach schönem Wetter kann ja einfach auch bedeuten, nach einem, ich weiß auch nicht, liebevollen, unkomplizierten Zusammensein oder so. Also man kann ja auch da hinterfragen, zum Beispiel, wofür steht das dann vielleicht auch. Also
sehr schön, sehr schön. Ja. Genau. Ja, ja, genau, dass ich vielleicht sogar den Symbolcharakter des Wunsches entschlüssle. Ja, also das Bild. Wofür steht dieses Bild? Ist es nur das manifeste Bild oder ist es da, ist etwas dahinter, um das es im Grunde geht?
Also wir wollen hier klarstellen, wir sind natürlich hier nicht gegen das Wünschen. Du hast es ja schon explizit gesagt, warum. Aber ich finde, es ist wert, mal drüber nachzudenken und das zu unterscheiden. Und ich habe schon so das Gefühl, oder wenn ich so in unsere Social-Media-Welt schaue, da bin ich mir nicht immer so sicher, ob da so gut unterschieden wird zwischen Wünschen und wollen und ob wir da nicht manchmal in so etwas geraten, wo wir zu sehr in der Wunschwelt drinnen sind, zum Beispiel wie man ausschauen soll. Ja, da gibt es einfach Grenzen, die kann ich dann zwar mit, die kann ich überschreiten mit dem Bild, das dann von mir zu sehen ist, aber das bin halt auch nicht ich. Oder wir sehen so viel Dinge, die andere Menschen haben und leben und dann geraten wir schnell in so eine Idee von meinem Leben, das aber dann abgleitet, glaube ich, in eine Sehnsuchts- und Wunschwelt, die wirklich nicht in der Realität ist, uns aber manchmal vorgegaukelt wird, wir könnten das auch haben und dann wird es sehr schwierig. Weil das nichts mehr mit dem realen Leben zu tun hat.
Ja, und vielleicht gibt es da noch einen Aspekt drinnen, den wir noch nicht erwähnt haben. Dann wird der Wunsch zur Forderung an die Welt. Ja? Mhm. Und das Interessante ist ja, meistens richtet er sich an andere. Also die sollen einem den Wunsch erfüllen. Und die meisten Menschen fragen dann weniger, was kann ich jetzt tun, dass er Wirklichkeit wird. Sondern es soll so sein, dann war es ein guter Tag. Ja, das hat natürlich mit noch was anderem zu tun, das hat mit der Problematik zu tun, dass wir, wenn wir leben und in Situationen stehen, immer auch Erwartungen in uns tragen, immer Vorstellungen in uns tragen. Wir gehen, also das, was eine Lebenskunst wäre, einerseits zu wissen, dass man eine Erwartung und Vorstellung in sich trägt, um diese dann zurückzustellen und zu gucken, wie ist die Wirklichkeit denn an sich. Und was ist darin jetzt das, was eine gute Möglichkeit ist? Ja, und dann hört man auf, der Wirklichkeit immer mit der eigenen Idee zu begegnen. Und das ist das, was Wünsche problematisch machen, wenn sie sich fixieren, dass wir quasi an die Wirklichkeit eine Idee herantragen und dann die Wirklichkeit mit dieser Idee vergleichen. Meistens ist die Wirklichkeit schlechter als die Idee. Und dadurch sind wir enttäuscht. Und diese Enttäuschung soll sich aufheben, indem die Wirklichkeit anders wird. Ja, aber anders sollen sie andere machen. Also das wäre jetzt so ganz böse und sehr zugespitzt formuliert. Ja, und das ist dann eine unreife Haltung, eine unreife Lebenshaltung. Deswegen glaube ich, es geht schon darum, ernsthaft auch eigenen Wünschen Raum zu geben. Ja, und das gar nicht mal erstmal abzulehnen und negativ zu beschreiben, aber so zu gucken, worum geht es in dem Wunsch als Wert für mich? Und was ist dann meine Aufgabe da drin und meine Verantwortung, dass dieser Wert zum Zuge kommt? Und dann kommt man, glaube ich, raus aus dieser Passivität.
Okay, also ich darf schon mal ganz groß mir was wünschen, aber immer so im Bewusstsein dessen, dass das jetzt ein Wunsch ist, oder? Und dann, wie du gerade gesagt hast, dann tiefer schauen, was steckt dahinter und was davon liegt jetzt tatsächlich auch in meinem Handlungsspielraum. Weil oft wird so, es werden oft so Worte gesagt wie, kreiere dir dein perfektes Leben. Sowas hört man da zum Beispiel oft. Oder stell dir alles vor und alles ist möglich, aber das, glaube ich, stimmt ja nicht. Also ich weiß zum Beispiel, meine Stimme reicht nicht aus, um eine umjubelte Popsängerin zu werden. Das ist nicht möglich. Und ich würde es mir tatsächlich manchmal wünschen, manchmal hat man ja so, ja, das finde ich manchmal schön, wenn ich mich ausdrücken könnte, so über Gesang und so. Aber ich weiß, es geht nicht und es ist total okay. Ja. Also gewisse Dinge sind nicht möglich.
Ja.
Und oft ist aber wieder viel mehr möglich, als wir manchmal denken, weil wir wieder zu klein denken. Also die Frage ist, wie finden wir in diesem ganzen Wunschdenken unseren Handlungsspielraum?
Genau, indem wir entschlüsseln, worum es in dem Wunsch quasi dann für uns geht. Und dass wir eine solche Frage nicht missverstehen als Einladung, sich irgendetwas wünschen zu dürfen, das dann von irgendjemandem hier mir zukommt, obgleich es unrealistisch ist. Ja, das wäre das Missverständnis einer solchen Frage. Der einzige Sinn einer solchen Frage zielt ja darauf, mal ein paar Gedankensperren, die man so im Kopf hat und vielleicht auch in den Gefühlen hat, loszuwerden und zu sagen, vielleicht kann ich auch noch größer denken, vielleicht kann ich auch noch weiter denken. Und dann allerdings muss ich das, glaube ich, runterbrechen in die Wirklichkeitsbezüge meines Lebens. Und deswegen sagen wir ja, Werte sind nur dann personale Werte, also dieses subjektive Wertverständnis, wie wir das in der Existenzanalyse kennen. Werte sind dann personale Werte, wenn sie gekoppelt sind ans Können. Ja, und damit scheiden dann auch bestimmte Dinge aus. Ja, und die Frage wäre, wenn man sich das dann trotzdem wünschte, wofür steht dieser Wunsch eigentlich? Also geht es dann noch um Singen oder geht es um Anerkennung, geht es um gesehen werden, geht es einfach mal darum, auch eine große Bühne einnehmen zu können und zu dürfen oder etwas Wichtiges zu sagen zu haben? Und vielleicht kann man das auch auf anderem Wege tun, also gar nicht unbedingt durch das Singen, ja?
Also so gesehen finde ich es eigentlich eine, um damit zu arbeiten, eigentlich eine tolle Möglichkeit, mit Wünschen zu arbeiten, um mal zu schauen, was fehlt mir im Leben oder worum geht es mir eigentlich, was gibt es da noch? So schlecht ist es nicht.
Ja, genau. Mhm. Und wenn es in so eine Wunschhaltung kippt, dann glaube ich, hat sich was verschoben und das ist der Aspekt der Verantwortung, ja, der mangelnden Verantwortung. Das heißt, es gibt tatsächlich Menschen, die wünschen sich, dass bestimmte Dinge anders wären für sich. Wenn man ihnen dann aber sagt, ich denke jetzt so an ein paar konkrete Fälle, wenn man dann aber sagt, gut, dann geh mal los und tu mal was dafür, dann sagen sie, das kann ich nicht. Das überfordert mich. Oder sie biegen ab. Sie irgendwie so, sie tun so, als hätten sie die Frage gar nicht gehört. Ja, dass das etwas ist, wofür man sich selbst auf den Weg machen muss.
Ja, also eine typische Floskel ist da ja auch dieses Wenn-Dann-Denken. Darin zeigt sich das ja oft, zum Beispiel diese Idee von, wenn ich mal verheiratet bin, dann werde ich glücklich sein, zum Beispiel. Oder wenn ich diese und diese Position in der Firma habe, dann, keine Ahnung, werde ich mich erfüllt fühlen und so. Das ist ja eine große Falle auch.
Ja, das ist eine große Falle und das ist so diese Hoffnung, dann bin ich endlich angekommen. Ja, und ich glaube, das zeigt, dass man dort, wo man lebt, nicht angekommen ist. Und ich habe ja eine These, die ist vielleicht ein bisschen zugespitzt jetzt und die mag der eine oder andere möglicherweise auch gar nicht so gerne hören. Aber ich glaube, dass wir wenig Wünsche haben und erst recht wenig Sehnsüchte haben, über die wollen wir auch noch reden, wenn wir in dem, was wir leben, existenziell gut verankert sind. Weil im Grunde es keine Wünsche und Sehnsüchte braucht. Weil das, was wir dann leben und was wir tun, uns erfüllt. Mhm. Und deswegen finde ich das schon spannend, ob man hier oder da mal einen Wunsch hat, der aufblitzt. Dann sollte man wachsam sein bei sich und sagen, da kündigt sich noch was an, was auch wichtig ist und das, dem scheinst du nicht genügend Raum zu geben. Und das musst du beachten. Ja? Oder wenn man ständig in Wünschen lebt, dann ist ja eigentlich das ein Beweis oder ein Zeichen dafür, dass dort, wo ich stehe und lebe, wenig Erfüllung erlebt wird. Und deswegen diese Wünsche diesen Raum einnehmen können. Ja, und ich habe einfach beobachtet, immer wieder auch aus der Arbeit mit Menschen, dort, wo wir über Sehnsüchte und Wünsche miteinander gesprochen haben und die sehr ernsthaft angeguckt haben, dass das ein Spiegel der eigenen realen Welt war und je mehr die sich verschoben hat in eine Welt, die persönlich aus Sinnbezügen verankert gelebt wurde, sodass man gesagt hat, boah, das ist klasse, das, was ich da tue, ist genau das Meinige und so lebe ich richtig und gerne. Nicht, dass ich alles immer toll und leicht finde, das ist damit ja nicht gemeint, aber es ist meins. Und dann auf einmal hat das keine Rolle mehr gespielt.
Deswegen waren ja auch deine Wünsche vorhin ja Dinge, die schon in deinem Leben sind, wo du gesagt hast, da vielleicht ein bisschen mehr davon, aber eigentlich, also ja.
Genau.
Also, ich glaube, du hast die Frage jetzt wahrscheinlich schon ganz gut beantwortet, nämlich was denn so aus psychotherapeutischer Sicht dahinter steckt, was denn das Problem ist, wenn man so drin steckt in so einem Wenn-Dann-Denken und in der Wunschwelt. Was ist da noch tiefer der Punkt? Wie kann ich dem noch begegnen?
Also so aus meiner Erfahrung landen wir, wenn wir dazu arbeiten hier in der Praxis, immer bei einer tiefen Ohnmachtserfahrung. Also ich fühle mich überfordert, das, von dem ich jetzt meinte, das sollte ich tun, tun zu können. Also das ist das eine Ohnmachtserfahrung, deswegen erleben diese Menschen sich in der Regel ausgeliefert und passiv. Und die zweite Beobachtung, die ich mache, die Ansprüche und Erwartungen sind Über-Ich-Ansprüche und deswegen riesig hoch. und sie sind überhaupt nicht gekoppelt im Hinblick auf wirklich Eigenes. Ja, und selbst wenn es in der Spur des Eigenen beginnt, muss es auf einmal in eine Perfektion kommen oder in eine Qualität der Erledigung kommen, die schon wieder so erschöpft, dass das auch keine Freude mehr macht. Ja, und diese beiden Elemente, die habe ich sehr häufig beobachtet, die dann zu Wunschhaltungen führen oder zu starkem Wünschen führen. Also ich fühle mich eher ausgeliefert und weiß gar nicht, wie ich selber aktiv werden kann, etwas tun kann. Und wenn ich beginne, etwas zu tun, dann ist das so groß, soll das so viel sein, muss das so eine wunderbare Gestalt bekommen, ja, dass ich dem gegenüber mich auch wieder ohnmächtig erlebe. Und daran arbeiten wir. Und wenn man das lernt, die Welt kleiner zu stricken, also auf sich bezogen und im Horizont der eigenen Möglichkeiten anzusiedeln, dann ist das vielleicht für den einen oder anderen eine Zeit lang auch eine gewisse Enttäuschung. Dann sagen die es ja aber auch ein bisschen, ich verliere ja auch was. Das ist alles dann so ein bisschen normal, so Alltag. Ja, und dann wird das gar nicht mehr so als Lichtgestalt, wo man sich freuen kann, erlebt. Und dann, glaube ich, muss erst verstanden werden, dass die Freude in dieser Alltagsgestaltung lebt und stattfindet und nicht im Besonderen. Mhm. Ja, ich sage immer, das Leben findet in der Banalität des Alltags statt.
Mhm. Ich bilde mir ein, in der Ausbildung jetzt auch mal so gehört zu haben, dass wenn wir uns sehr schwer tun mit dem Fühlen von Werten, oder, ja, dass wir das dann auch verwenden mit unseren Wünschen und Sehnsüchten, weil das sind so Ersatzgefühle sozusagen. Da fühlen wir es zwar jetzt auch nicht, aber wir haben so die Idee von, es fühlt sich gut an und so. Und damit ist das so ein Stück weit gestillt, das Gefühl von der jetzigen Leere, aber es ist natürlich nur Pseudo. Ja. Es ist ja auch nicht echt.
Ja, sehr gut. Genau so ist es auch. Das wäre nur ein weiterer Gesichtspunkt. Also, dass dazu auch die Qualität gehört, das, was man erlebt, zu fühlen. Ja, in seiner Qualität und Fülle.
Was kann ich da machen, wenn das so schwer ist? Wie komme ich ins Fühlen?
Das ist eine anspruchsvolle Frage. Also, ich glaube, das muss ich ein bisschen trainieren. Mich einlassen, hinspüren, schmecken. Ich glaube, es hat viel mit Verweilen zu tun. Mit Zeit und dem in die Nähe treten, ja, in die Beziehung gehen und darin und darüber das im Grunde spüren lernen. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man es sucht an Stellen, die einem eher bedeutungslos sind. Und dass man die eigenen Werte wirklich erst noch finden muss, sodass man plötzlich spürt, jetzt ist mein Herz erreicht. Dass man immer dachte, wenn ich das alles täte und tue, dann mache ich es richtig, aber im Grunde gar nicht gelernt hat, sich an dem auszurichten, was tatsächlich persönlich als wertvoll erlebt wird. Ja, ich habe das in meinem Leben auch mal erlebt, dass ich dachte, ich kann auf etwas Bezug nehmen, was früher mir sehr, sehr viel bedeutet hat, um dann zu erleben, als ich mich damit wieder beschäftigt habe, dass das diese Qualität von früher nicht mehr hatte. Und dann musste ich das Neue erst finden. Ja, und das kann man nicht durch Denken herausfinden, sondern es muss einem begegnen. Also muss man ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ich glaube, wir Menschen, wenn wir jetzt nicht schwere frühe Störungen haben, dann können wir das eigentlich auch aus uns selbst heraus, dieses spürende Fühlen. Aber ja, vielleicht erfordert es eine andere Art von Achtsamkeit und Training.
Da kann man also wieder John Kabat-Zinn lesen oder hören, den ich am Anfang erwähnt habe. Also so Achtsamkeitstraining oder kann man ja im Alltag einfach für sich selber achtsam leben, achtsam mal Kaffee trinken oder Tee und mal schauen, genau. Was schmeckt mir denn tatsächlich besser? Wo kann ich mehr genießen?
Ja, ich glaube, diese Kleinigkeiten sind das. So auf diese ganzen Alltagsdinge zu achten, da schmeckt mir das Brot wirklich oder ist das die Routine, wie ich morgens frühstücke? Ja, will ich so aufstehen in dieser Rhythmik? Und wie tut sie mir gut, dass ich in Frische im Tag bin und all sowas? Ich glaube, das sind kleine Achtsamkeiten, die nachher eine unglaubliche Fülle ausmachen, dass wir dem Tag gewachsen sind und ihn gerne gelebt haben. Also es müssen nicht die großen Dinge sein, die da passieren. Ja, und deswegen dieser achtsame Umgang mit den Dingen, der ist ja in der humanistischen Tradition schon lange, wird er gelehrt. Ja, ist ja auch vielleicht interessant, warum kommen in unserer Zeit immer so bestimmte Wellenbewegungen hervor. Das ist ja auch eine Antwort auf vielleicht eine bestimmte Haltung unserer Zeit. Wie wenn wir nur noch vom Erledigen die Dinge tun und gar nicht mehr in einem wirklichen Erlebensbezug zu den Dingen stehen. Dann geht uns ganz viel verloren, Leben wird dann ganz flach.
Das ist, glaube ich, auch wieder, um auf die Wunschfee zu kommen, was du beschrieben hast, eben auch dann oft das Problem. Wir wünschen uns irgendwelche Dinge und haben so die Erwartung, wie das sein wird. Wir wissen es aber gar nicht. Und wenn wir es dann machen, ist oft eine Enttäuschung tatsächlich da, weil das vielleicht gar nicht so toll ist, wie wir gedacht haben. Mhm. Also es geht immer ums Ausprobieren und ich kann mich dann halt festbeißen an der Idee von, ich weiß nicht, dem großartigsten Urlaub im so und so wie viel Sterne Hotel, wie auch immer, und dann bin ich dort und es fühlt sich gar nicht so toll an, eben weil es mir vielleicht um was anderes geht, aber ich jammer immer nur, weil ich mir das nicht leisten kann. Also das, da kann man sich echt ungut verbeißen, glaube ich.
Genau. Ja, und man macht sich das eigene Leben flach. Ja, eigentlich stellt man sich selbst ein Bein damit. Ja.
Ja. Man ist nicht im Spüren von dem, was man jetzt eigentlich eh hat und was auch schön ist, was ja nicht heißt, dass man sich nicht auf einen Urlaub freuen darf. Darum geht es ja nicht. Aber ich kann hängen bleiben bei dieser Vorstellung und dann draufkommen, wenn ich es dann tatsächlich mache, dass es vielleicht gar nicht so großartig ist. Also es geht immer ums Tun und ins Handeln kommen.
Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Gesichtspunkt, ob der Wunsch sich auf eine Vorstellung richtet oder auf einen Wert richtet. Mhm. Und wenn er nur eine Vorstellung ist, die aber nicht von einem Wert getragen ist, dann ist es eine Idee. Und wenn ich das dann plötzlich erlebe, dann sitze ich in diesem Zimmer, aber weil es kein Wert ist, ja, ist dieses Rauschmoment, also dass es meine Stimmung hebt, schnell verflogen. Ja, und dann müsste eigentlich jetzt der Wertcharakter übernehmen. Also nicht die Befindlichkeit, sondern der Wert, der mich dann darin erfüllt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt's leer. Und das ist ja das, weshalb viele dann auf einmal versacken und sagen, jetzt geht's mir noch schlechter als vorher.
Ja. Okay, und um das jetzt nochmal klar zu sagen, eine Sache kann nur zu einem Wert werden, indem ich es erlebe, oder?
Ja.
Und spüre dabei, dass es
genau
mir wertvoll
und
ist.
Und Wert ist an sich immer etwas, was wir als gut erfahren. Ja, so könnte man das grob sagen. Frankl unterscheidet dann noch verschiedene Arten von Werten, das müssen wir aber jetzt hier nicht thematisieren. Der unterscheidet, ob das mehr im Erleben liegt oder ob das mehr im Tun liegt. Und später gibt es dann noch Haltungen bei unabänderlichen Situationen. Aber das ist jetzt hier nicht so unser Gegenstand. Also wichtig ist, dass es in diesen Wertbezug kommt. Und Wert ist immer etwas, was ich persönlich als gut und wesentlich für mich und mein Leben in dieser Situation, in der ich jetzt stehe, erfahre. Letztlich auch eine Aufgabe und eine Herausforderung, mich dem zu überlassen, also zuzuwenden, hinzuwenden. Das kann ein Sonnenuntergang sein, als ganz einfaches Beispiel, weil wir jetzt im Sommer sind und da gibt es so viele schöne Sonnenuntergänge, die dann unser Herz ergreifen und wir sagen, meine Güte, wie schön ist die Welt, ja. Und das kann eine Musik sein, es kann aber auch eine Aufgabe sein, in der wir stehen und die uns, das kann auch der Kaffee sein, den wir dann trinken, ja. So.
Also auch der Unterschied zum Beispiel mit der Vorfreude auf den Urlaub, wenn ich schon weiß, ich liebe, was auch immer, wandern zu gehen in den Bergen. Ich habe das schon als Wert für mich, weil ich die Erfahrung gemacht habe und weiß, was es mir bedeutet. Mhm. Dann ist es eine andere Vorfreude als diese Idee von irgendeinem tollen Urlaub irgendwo in einem Wellness-Hotel und ich war da aber noch nie, dann kann das am Ende vielleicht ein Wert werden, weil wenn ich es ausprobiert habe, es kann halt auch total schief gehen, weil es eine Wunsch oder einfach eine Vorstellung ist. Das ist so der
genau.
Unterschied, oder?
Ja, und dann würde ich den Wunsch entschlüsseln, worauf er sich im Grunde richtete. Und dann wäre es ja klug, nicht in die Enttäuschung zu gehen. Also selbst wenn man die Enttäuschung hat, kann man aber ja innehalten und sagen, okay, was habe ich daraus jetzt gelernt? Ja, was ist jetzt klar geworden? Also das ist ja dieses, wo man immer sagt, das Wort Enttäuschung hat eben einen Bindestrich und dann heißt es Enttäuschung. Das heißt, mir wird klarer, dass es etwas Bestimmtes nicht ist, aber was ist es denn eigentlich? Worum geht es denn im Grunde darum? Und das kann man ja auch positiv sehen, ja? So.
Das finde ich jetzt auch gut, so als Hinweis vielleicht, wenn wir uns da jetzt, bleiben wir konkret bei dem Urlaub, finde ich ja als gutes Beispiel, da jetzt wo finden und enttäuscht sind, weil wir es uns ganz anders vorgestellt haben, können wir ja auch in dem Moment uns schon die Frage stellen, oder? Worum ging es mir eigentlich? Was war da jetzt meine Wunschvorstellung? Was ist da jetzt eigentlich enttäuscht worden? Und wie kann ich ein Stück von dem trotzdem noch reinholen, oder?
Oder was habe ich für Alternativen? Was gibt es noch für Wertmöglichkeiten? Also wenn es jetzt die Sonne wäre und es ist kalt, kühler und es regnet, dann kann ich es natürlich, dann habe ich keine Möglichkeit, quasi die Sonne anzuknipsen. Aber ich könnte mich mit einem schönen Buch ins Hotelzimmer setzen oder irgendeine schöne Ecke und sagen, jetzt nutze ich die Zeit zum Lesen. Eigentlich wollte ich am Strand liegen und die Wärme genießen. Das geht jetzt nicht, ist zu kühl. Aber ich kann lesen oder ich kann spazieren gehen oder ähnliches und da drin ebenfalls Werterfahrung machen. Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir nicht kleben an unserer Vorstellung von etwas, sondern das ist dieser Umgang des Menschen damit.
Ja, das fand ich jetzt ein paar wertvolle Gedanken. Du hast gesagt, Wünsche und Sehnsucht. Bei der Sehnsucht ist mir ein Zitat, ein ganz berühmtes von Saint-Exupéry eingefallen, das auch sehr oft verwendet wird, wahrscheinlich schon zu oft, die Sache mit dem Schiff bauen. Kennst du sicher, wenn du ein Schiff bauen willst, beginne nicht damit, Holz zusammenzusuchen, Bretter zu schneiden und die Arbeit zu verteilen, sondern erwecke in den Herzen der Menschen die Sehnsucht nach dem großen und schönen Meer. Dazu habe ich gelesen, dass das ein Quatsch ist. Allein mit der Sehnsucht kommen wir auch nicht zum Schiff. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch wieder gesagt, irgendwas ist da schon dran. Siehst du da jetzt noch was anderes als das, was wir bisher besprochen haben? Oder worin siehst du den Unterschied zwischen Wunsch und Sehnsucht?
Gibt's den? Ja, ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt, sonst müsste es die Differenzierung ja nicht geben, ne? Also die Sehnsucht ist vielleicht, hat ein stärkeres Verlangen, würde ich sagen. Man spricht ja auch von brennender Sehnsucht.
Ja.
Und ich glaube, das ist der Wunsch, ist milder. Und die Sehnsucht, da spüren wir dann, wie es uns auch verzehren kann. Bis dahin, dass es ja richtig ins Negative kippt. Ja, Todessehnsucht oder ähnliches, ja. Dass Menschen dann plötzlich sagen, jetzt will ich gar nicht mehr weiterleben und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass die Sehnsucht, das wäre für mich schon die Kernthese, ein Spiegel ist zu der Frage hin, was stimmt in meinem Leben jetzt hier nicht? Und zwar in einer tieferen Radikalität als beim Wunsch. So dass ich gucken sollte, was im Grunde nicht in Ordnung ist, was mich hier nicht erfüllt, was mich unerfüllt sein lässt. Und meine Beobachtung in der ganzen Arbeit als Psychotherapeut in der Praxis hier ist, dass dort, wo wir das so angeschaut haben, im Grunde die Sehnsüchte alle verschwunden sind. Und im Grunde der Mensch die Sehnsucht nicht mehr hatte. Wollte gerade sagen, auch nicht mehr brauchte, sondern gar nicht hatte. Ich glaube, sie entsteht als Spiegel. Das wäre für mich der Unterschied zu einer Vision. Deswegen würde ich es vielleicht nicht ganz so ausdrücken wie Exupéry jetzt an der Stelle. Aber ich würde dann vielleicht von Vision sprechen, ja. Also so von der Idee eines, was bedeutet es, unterwegs zu sein, auf dem Meer zu sein, zu segeln und so weiter, ja. Um dann zu sagen, so was brauche ich dafür, damit das Wirklichkeit wird. Aber das ist auch schön in dem Bild, ja. Es muss um etwas gehen, das mir eine Bedeutung hat, damit ich das baue und tue, was mich auf den Weg bringt, das zu erleben.
Kann man das gleichsetzen mit dem Sinn? Also wenn ich einen Sinn in einer Sache sehe, dann werde ich mich auch aufmachen.
Ja.
Ja.
Das würde ich sagen, ja. Mit einem Sinn oder andere Chiffre wäre ein erfülltes Leben. Ja, also ist das, was ich da tue und wo ich lebe, ein Leben, von dem ich sagen kann, das erfüllt mich. Ja, und ich glaube, mehr als dieses Erfülltsein können wir nicht haben. Und wenn wir erfüllt leben, dann ist da kein Platz für Sehnsüchte. Ja, und deswegen finde ich, ist das ein Unterschied, wenn ich erlebe im Grunde mein Leben so, ja, aber das heißt nicht, dass ich ab und zu innehalte und sage, was gäbe es da noch, was spannend wäre? Was gäbe es da noch, was dich interessierte? Und was gibt es angesichts eines begrenzten Lebenszeitraumes, den es gibt, der einem im Alter ja immer bewusster wird, ja? Was ist da noch wichtig? Im Sinne von Werten, die ich gelebt haben möchte, damit ich gut sagen kann, so kann ich jetzt gehen. Ja, und das erlebe ich interessanterweise wenig mit Sehnsucht. Also wenn ich jetzt so sehr es mal zu mir persönlich nehme, dann denke ich, was ich schon so kenne, sind so Bilder, ach, da wäre ich jetzt gerne. Und dann fallen mir bestimmte Orte ein oder eine bestimmte Art zusammen zu sein ein und so weiter. Und dann denke ich, okay, musst du darauf achten, dass du in deinem Terminkalender für diese Dinge zukünftig genügend Zeit einplanst. Mhm. So, aber mehr als das, was einen erfüllt, kann man doch nicht haben. Und deswegen, glaube ich, ist da wenig Platz für Sehnsüchte und Wünsche.
Mhm. Steckt in dem Wort Sehnsucht das Wort Sucht zu Recht drin? Oder hat das
da? Ja, das wird ja oft immer gesagt, ne? Da steckt ja das Wort Sucht drin. Das betont vielleicht dann mehr die Abhängigkeit von dem Ersehnten. Aber ich hatte ja bisher gesagt, Sehnsucht ist stark gekennzeichnet durch ein ausgeprägtes Verlangen, fast schmerzliches Verlangen. Und es gibt die Menschen, die über Sehnsucht nachdenken, sagen, es gibt ein zweites Wesensmerkmal von Sehnsucht. Und das heißt, ich habe nicht die Hoffnung, dass ich da eigentlich jemals hinkomme. Ja, dass also in der Sehnsucht irgendwie etwas liegt, das so weit weg ist, dass es für mich quasi auch unerreichbar erscheint. Ja, und dass das vielleicht dann dieses Intensive auch in der Sehnsucht ausmacht. Oder das Verzweifelte, so nach dem Motto, hier ist es mir nicht gegeben, aber in einer anderen Welt oder an einem anderen Ort oder wenn die Welt anders wäre, dann könnte es gelebt werden. So. Ja, und deswegen glaube ich, es gilt, dieses zu verstehen. Und wenn diese Sehnsucht eine große Mächtigkeit hat, wirklich sie im Hinblick auf ihre Bedeutung, was stimmt existenziell nicht, hin zu verstehen. Ja, und vielleicht ist dort, wo die Sucht uns hilft, eine Stimmung, eine Befindlichkeit zu entlasten. Das ist die Gefahr, ja, jeder Sucht. Egal welche Suchtmittel wir wählen, sie entlastet immer eine Befindlichkeit und damit klärt sie auf der existenziellen Ebene nicht die Stimmigkeit, sondern nur die augenblickliche Befindlichkeit wird entlastet. Und deswegen kann ich mich natürlich durch Sehnsuchtsbilder für einen Moment trösten und ablenken. Ja,
das wollte ich gerade sagen. Was wir da ja manchmal machen ist, es geht uns gerade schlecht und dann schauen wir uns, was weiß ich, zum Beispiel so Filme an und steigern uns ja so richtig rein in so ein Sehnsuchtsding, was wir nicht alles haben. Aber das wiederum gibt so ein bisschen süßes Gefühl,
genau.
Bitter süß irgendwie, das wir dann oft lieber haben, als das ins Tun kommen irgendwie. Also uns wirklich um das Reale. Also manchmal, und ich glaube vielleicht, wenn wir das wissen und sagen, jetzt mache ich das mal für 2 Stunden, dann geht's ja. Problem ist, glaube ich, es gibt schon manchmal Menschen, die da hängen bleiben und man auch das Gefühl hat, man redet gegen eine Wand, weil die kommen da nicht raus und bleiben in einer Welt stecken, die wirklich nichts mehr mit der Realität zu tun haben und sind aber immer unglücklich.
Ja. So ist es. Ja, genau so. Mhm.
Hast du als Erfahrung, dass wenn man dann den Mut hat, sich wirklich, das, was du eben so beschrieben hast, wenn man wirklich dann draufkommt, worum geht es mir denn da eigentlich, dass man auch ins Können kommt, also dass es auch möglich ist, davon wegzukommen?
Ja, also, aber das kann
wirklich eben verstanden ein, hat. Mhm.
Ich glaube schon, dass das möglich ist, aber es kann ein längerer Prozess sein. Mhm. Es ist vielleicht nicht dem einen oder anderen durch diese Erkenntnis alleine möglich, den Schalter umzulegen und in dieses Können zu kommen, sondern man muss dann manchmal noch andere Dinge ein bisschen bearbeiten, also Ängste zum Beispiel, wenn ich stärker zu dem stehe, was mir wichtig ist. Der eine oder andere muss überhaupt erst herausfinden, was er will und was ihm wichtig ist, weil er das gar nie gelernt hat, ja. Andere, die können das ein bisschen schneller, aber kommen dann in Konflikte. Was denken dann die anderen? Mögen die mich noch? Verliere ich die Beziehungen, in denen ich stehe, wenn ich dann das meine durchsetze? Und die haben nicht immer Unrecht mit dieser Befürchtung. Ja, dass Menschen nur in der Nähe bleiben, wenn man so ist, wie man bisher war. Aber man verändert sich durch so etwas, wenn man sich selber darin ernster nimmt. Und dann kann es andere geben, die sagen, nö, dann habe ich keine Lust mehr mit dir. Ja, so hatten wir gar nicht begonnen miteinander. Ja, und das sind ja alles Themen, die muss man unter die Füße kriegen. Und was ich vorhin, glaube ich, schon sagte, so dieses, dass man vielleicht manchmal was verwechselt und denkt, das, was dann übrig bleibt, ist ziemlich klein. Und dass man, die Sehnsucht ist ja das Wunderbare, dass sie so groß ist und so allumfassend und also uns so eine Täuschung suggeriert, ja, was dann also wäre und wie dann die Welt gut wäre. Und demgegenüber bleibt die Welt sehr begrenzt. Ja, und vielleicht auch immer wieder bedroht durch Scheitern, bedroht durch Nichtgelingen und so weiter. Und das alles sind Elemente, die zur Welt gehören. Und ich habe manchmal den Eindruck, das ernst zu nehmen und annehmen zu können und darin nicht sich zu verlieren und verzweifelt zu sein, sondern darin zu leben und sich zu bewähren. So verstehe ich ja überhaupt Erwachsensein, ja. Das ist, glaube ich, am Schluss die Kunst und Aufgabe und das nicht gering zu schätzen, sondern ganz ernst zu nehmen. Und überall dort, wo dieser Überstieg gelingt, dort legt sich auf einmal ein Schalter um und dann spüre ich so, jetzt ist das ihr Leben und bekommt eine Zuversicht, eine Hoffnung und was ganz Eigenes.
Ja, gut. Danke, Christoph. Also ich habe gelernt, mich mit meinen Wünschen und Sehnsüchten auseinanderzusetzen. Das kann was ganz Hilfreiches sein, aber es kann ganz was anderes dabei rauskommen, als der Ursprungswunsch war.
Ja.
In deinem Fall wünsche ich es dir nicht. Also ich wünsche dir, dass du, wie hast du gesagt, viel Zeit hast für ja, gewisse Dinge, die sich jetzt vielleicht schon so als Wunsch anbahnen, aber ja, ich hoffe, dass daraus bald Realität wird.
Ich bin da guter Dinge.
Ja, ich bei dir auch. Ich glaube, du kannst es schon ganz gut, dich um diese Dinge auch zu kümmern. Ist ja, wie wir jetzt gelernt haben, gar nicht so einfach und muss man lernen im Laufe eines Lebens auch. Auch dafür, sich den richtigen Zeit und Raum zu nehmen, um dem auch nachzukommen, es sich selbst zu erlauben auch.
Ja,
genau. Ja, in diesem Sinne noch einen schönen August, einen schönen Teil 2 des Sommers und wir hören einander dann wieder Anfang Herbst im September.
Okay.
Freue ich mich schon drauf.
Alles Gute. Dir auch einen schönen Sommer und Sommerausklang dann, Veronika.
Dankeschön, Christoph. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Fragen des Menschseins.